Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wiedergekommen sind zu einem weiteren sehr spannenden Thema. Wir haben ja gestern Abend über Amerika in der Prophetie gesprochen. Das heißt, über die Texte in der Bibel, in der Offenbarung 13, die uns eine Vorschau geben von dem, was kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Amerikaner, die diese Prophetie kennen, nicht sehr glücklich sind darüber, über diese dramatische Wende, die Amerika machen wird. Und ich glaube auch, dass Gott das mit einem blutenden Herzen weitergegeben hat, dass dieses Land der Freiheit, das so lange ein Hort der Freiheit für die Verfolgten dieser Welt war, eine 180-Grad-Wende machen wird und zu einem Land der Verfolgung werden wird. Ich möchte noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was wir in Offenbarung 13 über Amerika herausgefunden haben. Zunächst einmal haben wir gesagt, Amerika wird Ähnlichkeiten mit dem mittelalterlichen Papsttum haben. Das heißt, es wird sich in die persönliche Religionsausübung Einzelner einmischen. Es wird intolerant werden. Das, was Amerika über viele Jahre ausgezeichnet hat, diese Trennung zwischen Staat und Kirche, die ja die Grundlage für wahre Religionsfreiheit ist, wird aufgehoben werden. Wir haben dann gesagt, es wird einen Zwang aller Menschen weltweit zur Loyalität gegenüber dem Papsttum geben, der von Amerika ausgeht. Zwang durch wirtschaftliche Sanktionen und die Androhung der Todesstrafe. Und schließlich haben wir gesagt, Offenbarung 13 erwähnt, dass Amerika irgendwann eine verführende Macht wird, die dem Spiritismus die Tür öffnet und zur Verbreitung verhilft. Wenn wir an die Jahre von George W. Bush denken, 2000 bis 2008, dann sehen wir ein ständiges Anwachsen der religiösen Kräfte in der Politik. Und das, worüber ich heute Abend mit Ihnen sprechen möchte, ist vor allem diese Phase, diese dramatische Phase. Sie werden sehen, es war wirklich dramatisch. Amerika befand sich auf dem Weg zu einem christlichen Gottesstaat. Dann kam 2008, ein neuer Präsident wurde gewählt, Barack Obama, ein Demokrat, kam an die Macht. Und auf einmal mäßigte sich alles wieder. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagt, okay, das sind die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Amerika ist zurückgekehrt zur Normalität. Andere sagen, das ist nur ein kurzes Intermezzo, eine Verschnaufpause auf dem Weg zum Gottesstaat. Nun, wir wissen es nicht. Wir wissen, was die Bibel sagt, was eines Tages sein wird. Wann eines Tages sein wird, ob das vielleicht in ein oder zwei Jahren sein wird oder irgendwann in 10 Jahren oder 20 Jahren, das wissen wir nicht. Wenn wir aber sehen, was heute schon hinter den Kulissen geschieht, wie die konservativ-christlichen Kreise wieder aktiv werden und an die Macht drängen, dann ist es durchaus vorstellbar, dass der nächste Präsident dort weitermacht, wo George W. Bush aufgehört hat. Wir haben gesagt, das, worüber die Offenbarung spricht, ist eine göttliche Schau. Ein Vorherwissen, das er uns mitteilt. Es ist nicht, was er will, und es ist auch keine Aufforderung an Menschen, sondern einfach nur ein Blick in die Zukunft. Nun ist es aber für uns natürlich spannend, genauer hinzugucken und nachzufragen, wie genau passiert das? Das kommt ja nicht so aus heiterem Himmel und bums ist es da. Gibt es schon heute Entwicklungen, Symptome, Zeichen dafür, dass wir sehen können, dass das, was vorhergesagt wird, schon heute sichtbar wird? Nun, ich habe Ihnen erzählt, dass ich ein Buch über Amerika geschrieben habe, in dem ich mich speziell mit dem Faktor Religion in der amerikanischen Politik und Gesellschaft auseinandergesetzt habe. Und in diesem Buch versuche ich eben genau das zu tun, herauszufinden, was sehen wir in Amerika heute? Wo sehen wir möglicherweise schon Ansätze, Spuren für das, was wir in der Bibel vorhergesagt sehen? Und ich dachte mir, wenn wir über die Religion Amerikas sprechen, dann reicht es nicht, dass wir fragen, was wird von den Kanzeln in den Kirchen gepredigt? Was steht in den Büchern? Oder sogar, was steht in der Bibel, im Evangelium? Nein, dann müssen wir fragen, was ist wirklich in den Köpfen der Menschen? Und diesen Begriff nennt man, glaube ich, Volksglauben. Was ist der amerikanische Volksglaube? Denn beim Volksglauben kommen noch andere Einflüsse, Faktoren hinzu, die Religiosität ausmachen. Und wenn wir über Volksglauben sprechen, dann müssen wir zuallererst zu den großen Medienorganisationen gucken. Wir müssen nach Hollywood gucken. Und wenn wir nach Hollywood gucken, dann stellen wir fest, dass ein überragendes Thema in den amerikanischen Medien der Superheld ist. Meine Behauptung ist, das ist ein faschistisches Ideal, aber das möchte ich Ihnen gleich etwas näher bringen und Argumente liefern. Meine These ist, auch und gerade säkulare Filme, Fernsehserien, Comichefte, Videospiele liefern religiöse oder pseudoreligiöse Werte und Verhaltensmuster. Ich glaube, die Älteren von uns kennen noch den Film Star Wars, Krieg der Sterne von George Lucas. Der hat selbst gesagt, ich wollte mit meinem Film moralische Verhaltensweisen lehren. Früher haben das die Kirchen gemacht. Hat er gesagt. Heute macht das Hollywood. Heute machen das die Filmemacher. Ich glaube, er hat recht, auch wenn es mir nicht gefällt. Ja, wir wissen, der Cowboy mit dem weißen Hut, das war traditionell immer der Gute. Der mit dem schwarzen Hut, das war der Böse. Schon lange hat sich in der amerikanischen Populärliteratur, Comicliteratur, Filmwesen, dieser Mythos eines amerikanischen Superhelden entwickelt. Und wir kennen natürlich den berühmtesten, den Mann in dem blauen Strampelanzug, Superman. Meine folgenden Argumente schulde ich einem großen amerikanischen Theologen, das ist Robert Jewett. Er hat viele Jahre an der Northwestern University of Chicago unterrichtet und er hatte auch eine Gastprofessur an der Universität Heidelberg. Während dieser Zeit habe ich ihn kennengelernt und ich hatte das Vorrecht, mit ihm mal eine Live-Radiosendung zusammen zu machen. Er hat sich mit dem Mythos des amerikanischen Superhelden auseinandergesetzt. Und er hat analysiert, was typisch ist an dieser Geschichte. Übrigens, diese Superhelden, und ich spreche nicht nur von Superman, ich spreche von Batman, ich spreche von das Phantom, von Captain America. Sagt, es gibt eine typische Geschichte. Sagt, normalerweise beginnt die Superman- oder Batman-Geschichte in einer amerikanischen Stadt, mittelgroße Stadt, meistens irgendwo im Mittleren Westen. In dieser Stadt funktioniert alles, alles läuft harmonisch ab. Und plötzlich erhebt das Böse sein hässliches Haupt in dieser Stadt. Und die zivilen Einrichtungen sind nicht in der Lage, das Böse zu bekämpfen. Das heißt Polizei, Gerichte und so weiter. Und in dieser Situation verwandelt sich ein normaler Bürger dieser Stadt in einen Übermenschen, Superman. Ausgestattet mit übernatürlichen Kräften, mit einem absoluten moralischen Kompass, mit perfekten Menschenkenntnissen und er eilt zur Hilfe. Und er löst das Problem, er besiegt das Böse und obwohl er ein Single ist und gut aussieht, heiratet er nicht und bleibt nicht in dieser Stadt, sondern verschwindet wieder, so in einer Art Himmelfahrt. Und Sie haben schon gemerkt, das ist eine Variante des Erlösungsplans. Jesus Christus, ein Mensch, Zimmermann, ist in Wirklichkeit Sohn Gottes, besiegt das Böse, rettet die Welt. So weit, so gut. Es gibt einen Unterschied zwischen der Originalgeschichte aus der Bibel und der säkularen Kopie à la Superman und Konsorten. Und dieser Unterschied, und ich fürchte, dass viele Amerikaner diesen Unterschied nicht so deutlich merken, wie vielleicht wir oder einige von uns zumindest. Der Unterschied ist, Jesus besiegt das Böse mit Respekt vor der freien Entscheidung des Einzelnen, mit Liebe und mit Selbstaufopferung. Superman dagegen, der säkulare Messias, löst das Problem mit Gewalt. Er schlägt, er schießt, katapultiert in den Weltraum, wie auch immer. Ist das nicht interessant? Dieser Typus von diesem Superhelden, der hat sich dann übertragen auf die sogenannten Actionfilme. Ja, John Wayne und dann Steven Seagal und Mel Gibson und Arnold Schwarzenegger und wie sie alle heißen. Das Interessante ist die Botschaft aller dieser Superhelden. Robert Jewett hat es auf den Punkt gebracht. Die Botschaft ist, die Supermacht in der Hand einer einzelnen Person kann mehr Gerechtigkeit schaffen als demokratische Institutionen. Interessante Botschaft, nicht? Losgelöst von der Plauderbude eines demokratischen Parlaments und von den Fesseln einer Verfassung. Die demokratischen Systeme von Gesetz und Ordnung und verfassungsmäßiger Beschränkung sind in verhängnisvoller Weise fehlerhaft, wenn sie mit dem wirklich Bösen konfrontiert werden. Was für eine erschreckende Botschaft. Weiter. Das Gemeinwesen nimmt in keinem Fall Schaden durch die Verwüstungen eines solchen Superhelden, dessen Dienste scheinbar selbstlos sind. Und die ganze Welt braucht die Dienste des amerikanischen Heldentums, das die Bösen durch uneigennützige Kreuzzüge vernichtet. Interessant, nicht? Das ist die Botschaft der Superhelden. Und das ist genau die Botschaft des Faschismus. Ist Ihnen das aufgefallen? Im Ernstfall, wenn wir wirklich eine Krise haben, wenn der Feind vor der Tür steht, wenn der ich will lieber nicht den Euro ins Spiel bringen. Aber wenn alles den Bach runtergeht, dann brauchen wir den starken Mann. Da waren wir schon mal als Deutsche. Die Amerikaner waren da noch nicht. Wenn ich in Amerika bin, unterhalte ich mich gerne mit meinen amerikanischen Freunden, besonders wenn sie zur Republikanischen Partei gehören und in der Versuchung stehen, diese Ideale zu glorifizieren. Nun mögen einige sagen, okay, das sind Romanfantasien, das sind Hirngespinste, die höchstens irgendein Jugendlicher, ein pubertierender Teenager hat. Das hat aber doch nichts mit der Politik und mit dem wirklichen Leben und mit der Elite des Landes zu tun. Nun, Vorsicht. Kurz nach dem 11. September, im Februar 2002, brachte der Spiegel eine interessante Titelgeschichte. George Bush und sein Kreuzzug gegen das Böse oder so ähnlich. Und ich glaube, dass der Spiegel sich da mal wieder selbst überboten hat. Das Titelbild sah so aus. Wir sehen George Bush als Rambo, Sylvester Stallone, mit Maschinenpistole und Munitionsgürtel und Rumsfeld als Conan, der Barbar, Rumsfeld wieder eine Bombe. Ja, Colin Powell als Batman und Condoleezza Rice als Xenia, die Kriegerprinzessin und so weiter. Kurz nachdem dieser Spiegel erschienen war, meldete sich der amerikanische Botschafter in Deutschland beim Spiegelbüro in Hannover an. Und alle in der Redaktion dachten, oh oh, jetzt gibt's Ärger, jetzt gibt's Haue. Aber weit gefehlt. Der Botschafter kam und sagte, Präsident Bush fühlt sich geschmeichelt. Könnte ich bitte dieses Titelblatt in Postergröße haben und in 33-facher Ausfertigung mitnehmen, denn alle Abgebildeten möchten das gerne in ihr Büro hängen. Also das nur zu dem Thema, wie tief die demokratischen Werte in der amerikanischen Führungselite verankert sind. Wenn wir über Religion und Politik in Amerika sprechen, dann müssen wir über die religiöse Rechte sprechen. Sie nennt sich auch die christliche Rechte, aber ich möchte das lieber etwas neutraler formulieren. Diese Gruppe von Menschen hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre formiert. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Das sind Christen, die in die Politik gegangen sind. Und das Tragische ist, und das ist das, was uns heute Abend beschäftigen sollte. Das sind an und für sich gute Menschen. Das sind bekennende, aktive, praktizierende Christen, die alles dafür tun wollen, dass ihr Land christlich bleibt oder wieder christlich wird. Nun, da gibt es Diskussionen, ob Amerika je wirklich christlich war, aber ja, man möchte ein christliches Land sein und dafür setzen sich diese Menschen ein. Und das, was uns zu interessieren hat, ist, wie kommt es, dass diese Menschen am Ende genau das Falsche machen, mit der besten Absicht? Wir müssen jetzt der Frage nachgehen, wer ist die religiöse Rechte? Wer gehört dazu? Nun, es sind zunächst einmal die sogenannten Fundamentalisten. Der Begriff Fundamentalist ist etwas schwierig, etwas problematisch. Er hat einerseits positive, also für mich zumindest positive Komponenten, nämlich das sind Menschen, die glauben an die fundamentalen Wahrheiten der Bibel. Auch wenn sie nicht mit der materialistisch geprägten Naturwissenschaft übereinstimmen. Also zum Beispiel jungfräuliche Geburt Jesu. Jesu ging auf dem Wasser. Jesus hat 5000 Menschen. Also es sind ja lauter Dinge, die sich rational und wissenschaftlich nicht erklären lassen. die Wissenschaft schließt ein Wunder aus. Aber das sind Fundamente, das ist ja die Grundlage, die Auferstehung ist ja die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Lässt sich nicht wissenschaftlich wiederholen oder demonstrieren oder messen. Also insofern ist Fundamentalismus etwas Gutes. Aber im Laufe der Zeit hat dieser Begriff nicht nur eine theologische Bedeutung, sondern auch eine soziologische und politische Bedeutung bekommen. Das heißt, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die ihre Überzeugung mit Gewalt durchsetzen wollen und die bereit sind, dem anderen über den Kopf zu hauen, wenn er nicht der gleichen Meinung ist. Ich karikiere ein wenig. Insofern muss man immer genau nachfragen, was genau meinen Sie mit dem Begriff Fundamentalisten? Das sind evangelikale Menschen, das heißt Menschen, die das Evangelium betonen, die an Jesus Christus glauben, die an die Bibel glauben, die bewusst Christus nachfolgen, die den Begriff Wiedergeburt kennen, also eine Veränderung durch den Heiligen Geist, ein neues Leben in der Christusnachfolge. Das sind eigentlich diese Menschen. Es sind ferner Katholiken, und zwar die konservativen Katholiken. Das war eine ganz spannende Geschichte. Die Katholiken haben über Jahrhunderte in Amerika immer demokratisch gewählt. Immer den Kandidaten der demokratischen Partei. Und dann haben sich ein paar Politstrategen und Demoskopen zusammengesetzt und haben überlegt, wie schaffen wir es, dass die Katholiken nicht mehr den demokratischen Kandidaten, sondern den republikanischen Kandidaten wählen. Und sie haben gesagt, wir müssen ein einfaches Thema, ein moralisches Thema finden. Und das haben sie gefunden, Abtreibung. Das war Mitte der 70er Jahre, da fingen sie an, zum ersten Mal die Abtreibung als Mord zu bezeichnen. Vorher gab es das nicht. Abtreibung gleich Mord kam erst Mitte der 70er Jahre in den USA auf. Und tatsächlich schafften sie es, mit diesem Thema die gläubigen, praktizierenden, konservativen Katholiken dazu zu bringen, nicht mehr demokratisch, sondern republikanisch zu wählen. Also die gehören auch mit zur religiösen Rechten. Dann gibt es einige andere protestantische Kirchen, die dazugehören, zum Beispiel Presbyterianer, besonders stark, und noch einige andere Gruppierungen innerhalb etablierter protestantischer Kirchen. Und was vielleicht überrascht, Mormonen und die sogenannte Vereinigungskirche. Vereinigungskirche im Englischen Unification Church, Moonies auch genannt. Die gehören zu dem Koreaner Reverend Moon. Übrigens ein Freund der Bush-Familie. Was hat diese unterschiedlichen Menschen zusammengebracht? Nun, es waren einerseits die Familienwerte, ich erwähnte bereits das Thema Abtreibung. Ja, welcher moralische Mensch, welcher Christ mit einem Gewissen wäre nicht gegen die Abtreibung? Aber auch eine Einstellung gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Homosexualität. Ferner der Kampf gegen den weltlichen Humanismus und Liberalismus. Das waren die großen Themen, die diese unterschiedlichen religiösen Gruppierungen zusammengebracht haben. Das Ganze begann Mitte der 1970er Jahre. Viele wissen das nicht. Viele glauben, dass diese starke Welle der religiösen Erweckung in Amerika erst mit dem 11. September begann. Aber das stimmt nicht. Es ging Mitte der 70er Jahre los und wir werden auch gleich uns das näher angucken, was dazu geführt hat. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten, die diese Bewegung in Gange gebracht haben. Aber wenn ich an diese Person denke, dann ragen für mich vier besonders heraus, die ich hier nennen möchte. Dieses Kleeblatt. Da ist zunächst einmal Paul Weyrich, ja, ich weiß, das Sieht so aus, als wenn er Weyrich heißt, aber der heißt Weyrich. Und da er Amerikaner ist, hat er das Recht, seinen Namen falsch auszusprechen, würde ich sagen. Also, Paul Weyrich gilt in den konservativ-politischen Kreisen Amerikas als der einflussreichste Politiker des Landes. Warum? Er ist der große Strippenzieher, Netzwerker, Stratege. Er ist katholisch, streng katholisch. Übrigens, er sitzt im Rollstuhl und ihm sind die Beine amputiert worden. Aber mit dem Kopf funktioniert alles sehr gut bei ihm. Er ist derjenige, der Menschen motivieren kann, der ihnen sagen kann, wie sie die politischen Verhältnisse des Landes verändern können. Paul Weyrich. Als zweiten müssen wir nennen Jerry Falwell. Jerry Falwell, ein baptistischer Fernsehprediger mit einer Gefolgschaft vor den Fernsehschirmen von einigen 10 Millionen, also ein einflussreicher Mann, ein Mann, der sehr stark vom Baptistischen in das charismatisch-pfingstlerische hineingegangen ist. Er ist 2007 gestorben. Auch er ein starker christlicher Politaktivist. Als drittes müssen wir Pat Robertson nennen. Pat Robertson, Sohn eines Senators, eines demokratischen Senators. Er selbst wollte bei den Republikanern Präsidentschaftskandidat werden. Und zwar im Jahr 1988. Das Problem war, also auch er ein Fernsehprediger, übrigens ein sehr reicher Mann. Er hat durch den Aufbau seines Fernsehnetzwerkes ein Milliardenvermögen erworben, hat seinen Kinderkanal an ABC verkauft und dafür, ich glaube, alleine so 3,4 Milliarden oder so bekommen. Ein Mann, der dann auch in Gold- und Diamantenminen investiert hat, der aber immer Probleme hatte mit der Ehrlichkeit, der häufiger erwischt wurde, wie er nicht die Wahrheit sagte. Und seine Präsidentschaftskandidatur scheiterte nicht zuletzt daran, dass er seine Rolle im Koreakrieg etwas auf peinliche Art und Weise aufgebauscht hatte. Also er hatte sich als Frontkämpfer mit Feindberührung dargestellt. In Wirklichkeit hat er aber nur in Japan in einem Offiziersclub Dienst getan. Seine Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass die Offiziere immer genügend Alkohol hatten. Okay, wenn man Alkohol als Feind betrachtet, dann hat er sicherlich Feindberührung gehabt. Aber nicht so, wie er es dargestellt hat. Das haben die Amerikaner ihm übel genommen. Und er wurde nicht Präsidentschaftskandidat. Übrigens, interessant ist, der Erstgenannte, der Paul Weyrich, der Katholik, hat diese beiden Männer, erst den Jerry Falwell und dann den Pat Robertson, dazu animiert, jeweils eine christlich-politische Basisbewegung in Amerika ins Leben zu rufen. Jerry Falwells Bewegung hieß die Moral Majority, die moralische Mehrheit. Die richtete sich vor allem an die Pastoren der über 100.000 örtlichen Kirchengemeinden. Und sie zielte darauf ab, diese Personen zu politisieren. Das waren die 80er Jahre. Pat Robertson hat ebenfalls, angeregt durch Paul Weyrich, eine politische Basisbewegung ins Leben gerufen. Die hieß die Christian Coalition, CCCC. Er zielte darauf ab, nicht nur die Pastoren, sondern die ganzen Gemeinden, zum Schluss 140.000 Ortsgemeinden, zu politisieren. Seine Philosophie war, wenn wir es nicht schaffen, über das Weiße Haus Amerika zu verändern, dann müssen wir es auf der Basis versuchen, unterhalb des Radarschirmes der großen Medien und der Politik in Washington. Darüber nachher ein paar Sätze mehr. Der vierte in diesem Kleeblatt ist Tim LaHaye, ein pfingstlerischer Pastor, der auch ein Politaktivist ist und der besonders durch seine Bücher bekannt ist, seine Romane über die Endzeit. Er hat, ich meine, in den letzten 15 Jahren so 19 oder 20 Romane geschrieben, mit Hilfe eines professionellen Schriftstellers, unter anderem Left Behind, zurückgelassen. Er propagiert also sehr stark diese geheime Entrückungstheologie oder Theorie. Er hat insgesamt etwa zwischen 80 und 90 Millionen Bücher verkauft. Also davon träume ich noch, da bin ich noch nicht ganz da. Also das ist schon eine Medienmacht, das muss man sich mal vorstellen. Wenn man heute den Durchschnittsmenschen auf der Straße in Amerika anspricht und ihn fragt, wie geht die Welt zu Ende oder was passiert in der Zukunft in Amerika, dann kann man davon ausgehen, dass man in aller Regel die Ideen von Tim LaHaye serviert bekommt. Also nicht das, was in der Bibel steht, sondern was Tim LaHaye geschrieben hat. Tim LaHaye behauptet natürlich, dass er das aus der Bibel hat. Aber wenn wir genauer hinsehen, müssen wir feststellen, dass das vorwiegend Fantasie ist. Diese vier Personen sind, glaube ich, an erster Stelle zu erwähnen. Ja, es gibt auch einen Billy Graham oder einen Schäffer und andere, die eine Rolle gespielt haben, aber diese würde ich zuerst nennen. Welche Faktoren haben zur Stärkung der religiösen Rechten beigetragen? Wie kommt es, dass diese Gruppe mit ihren Ideen in der Politik Erfolg hatte und immer mächtiger wurde? Nun, zunächst einmal waren da katholische Kräfte. Es war ein Jesuit namens Virgil Bloom, der eine Strategie entwickelte. Er sagte, wenn wir Amerika zurückholen wollen in das Lager der katholischen Kirche, dann müssen wir eine politisch-religiöse Basisbewegung ins Leben rufen, die nicht katholisch ist, die protestantisch aussieht. Und genau das hatte er umgesetzt. Das heißt, das ging dann über die katholische Bischofskonferenz und dann ging es über Leute wie Paul Weyrich, aber auch Finanziers. Unter anderem einer fällt mir ein, der Coors hieß er. Coors Bier ist ja bekannt in Holland, also holländischstämmig in den USA weit verbreitet. Ein sehr wohlhabender Mann, der hat Geld reingesteckt. Aber es gab auch andere katholische Finanziers. Und interessant ist auch, dass beide Organisationen, die Moral Majority und die Christian Coalition, am Anfang in den Schlüsselpositionen nur Katholiken hatte oder vorwiegend Katholiken hatte. Das Abtreibungsurteil des obersten Gerichtes. Anfang der 70er Jahre hat das oberste Gericht in den USA entschieden, dass Abtreibung legal ist. Und da ist vielen die Hutschnur gerissen. Und viele Christen haben gesagt, jetzt reicht's. Wir gehen den Bach runter, moralisch gesprochen, als Land. Wir steigen auf die Barrikaden, jetzt fangen wir an, dagegen zu kämpfen. Also dieses Urteil war so die Wasserscheide, kann man sagen. Und Jimmy Carter als erster evangelikaler Präsident. Das war ein PR-Erfolg. Es gab zwar schon einmal einen Evangelikalen, der Präsident war, aber das war allgemein nicht bekannt. Und die Evangelikalen waren damals auch noch so unbedeutend. Aber jetzt war das, Jimmy Carter hat übrigens streng an die Trennung von Staat und Kirche geglaubt. Der hat nie sein Amt missbraucht für religiöse Propaganda. Jimmy Carter ist für mich ein überaus honoriger Mann. Ich würde den jederzeit als meinen Glaubensbruder bezeichnen. Ja, Jimmy Carter war ein anständiger Mann im Weißen Haus, gar keine Frage. Aber die Tatsache, dass einer von ihnen zum Präsidenten gewählt wurde, hat der Sache der Evangelikalen in Amerika einen enormen Auftrieb gegeben. Und dann müssen wir auch das Aufkommen evangelikaler Rundfunk- und Fernsehsender nennen. In den 80er Jahren haben sich die Rundfunk- und Fernsehgesetze in Amerika geändert. Und auf einmal war es möglich, für diese evangelikalen Kirchen und Gruppierungen und ja, Fernsehpersönlichkeiten eigene Sender zu schaffen. Man muss sich das mal vorstellen. Also als Evangelikale, das sind ja Freikirchen. Das heißt, die überleben nur, wenn sie ständig Mitglieder werben, wenn sie Menschen zur Bekehrung bringen, die sich dann ihrer Gemeinde anschließen. Katholische, evangelische Christen bekommen ihre Mitglieder dadurch, dass Säuglinge getauft werden. Die müssen sich nicht anstrengen. Das heißt, sie sind es auch nicht gewohnt, für Mission oder Mitgliederwerbung Geld auszugeben. Die Evangelikalen sind es also aber. Und dadurch wurden natürlich besonders diese Fernseh- und Rundfunksender gestärkt. Heute gibt es etwa so 350 über den Daumen christliche Fernsehsender in den USA und etwa 1100, 1200 christliche Rundfunkstationen. Das ist eine Medienmacht. Diese Sendeanstalten erreichen zusammen etwa 150 Millionen Menschen. Also man kann sagen, die Hälfte des gesamten Landes. Das hat auch dazu beigetragen, dass die religiöse Rechte politisch etwas bewegen konnte. Dann haben wir eine Vernachlässigung theologischer Unterschiede. Ich habe das über die Jahre immer am Fernseher, wenn ich mir religiöse Programme angesehen habe, hautnah miterlebt. Theologische Unterschiede, die am Anfang eine Rolle spielten, wurden immer weniger wichtig. Die wurden immer mehr unter den Teppich gekehrt. Die Evangeliumsbotschaft wurde immer mehr auf eine einfache Formel gebracht, mit der alle verschiedenen Kirchen übereinstimmen konnten. Das ist natürlich politisch opportun. Denn wenn man zerstritten ist, kann man nicht gemeinsam einen Präsidentschaftskandidaten zum Beispiel unterstützen. Das Konzept der Zivilreligion. Amerika, der amerikanische Patriotismus war von jeher schon sehr stark religiös geprägt, sehr stark christlich geprägt. Amerika sah sich von Anfang an als das neue Israel, das von Gott den Auftrag hat, ja, der Welt das Heil zu bringen, eine Stadt auf dem Berg zu sein. Ja, am Beispiel Amerikas sollte die Welt genesen. Man hat sich in einer Vorbildrolle gesehen und man hat aber, da es ja eine Trennung von Staat und Kirche gab, versucht, dieses religiös-patriotische Selbstverständnis nicht zu sehr kirchlich zu prägen. Das heißt, man hat dieses christlich gläubige Gedankengut ganz stark verdichtet auf ein ganz einfaches Kondensat gebracht. Ja, wir glauben an Gott und Gott segnet Amerika und wir sind Gott treu und wir tun seinen Willen. Aber Jesus Christus oder Mose wurde darin nicht erwähnt. An die Zivilreligion. Und die Evangelikalen scheinen jetzt in dieser Phase der religiösen Rechten, also des Aufstiegs der religiösen Rechten, dieses Konzept aufgebohrt zu haben und genutzt zu haben. Und dann kam natürlich die Aggression des Islamismus hinzu. Ja, das hat stark gemacht, ein Angriff von außen. Dadurch wurden die konservativ-christlichen Kräfte gestärkt. Und auch Naturkatastrophen. Es ist interessant, wir können anhand von Meinungsumfragen und Statistiken genau nachverfolgen, wie nach jeder Katastrophe ein leichter Rechtsruck in der amerikanischen Gesellschaft stattfindet. Ein leichter Ruck in das konservativ-christliche Lager. Übrigens, es hat im Jahr 2007 ein Volkswirt an einer texanischen Universität eine interessante Forschungsarbeit vorgelegt. Der hat die Wechselbeziehung untersucht zwischen evangelikalen Mitgliederwachstum und Wirtschaftskrisen. Und er hat festgestellt, in der Zeit zwischen 1968 und 2004 ist nach jedem Rezessionszyklus die Zahl der Evangelikalen um 50% gewachsen in Amerika. Jedes Mal um 50%. Ja, jetzt können wir unsere Fantasie walten lassen, wenn dieses Prinzip stimmt. Wo sind wir nach dem Ende des gegenwärtigen Rezessionszyklus? Okay, ich habe jetzt über einige dieser Personen gesprochen, die den Ton angegeben haben. Zwei Tage nach dem 11. September machte Jerry Falwell in einer seiner Fernsehsendungen folgende Aussage. Übrigens, Pat Robertson, der andere große Fernsehprediger, war zugeschaltet und hat ihm ausdrücklich zugestimmt. Er sagte Folgendes: Die Abtreibungsbefürworter tragen einen Teil der Schuld dafür. Denn Gott lässt seiner nicht spotten. Und wenn wir 40 Millionen Babys vernichten, er spricht von Abtreibung, verärgern wir Gott. Ich glaube wirklich, dass die Heiden und die Abtreibungsbefürworter und die Feministinnen und die Schwulen und die Lesben, die aktiv daran arbeiten, dies zu einem alternativen Lebensstil zu machen, die ACLU, die People for the American Way, das sind zwei Bürgerrechtsorganisationen, alle jene, die versucht haben, Amerika zu säkularisieren, ich zeige mit dem Finger in ihr Gesicht und sage, ihr habt dazu beigetragen, dass dies geschehen ist. Spricht von dem Terroranschlag von New York. Ich meine, das ist natürlich schon eine erschreckende Aussage, denn erstens, er gibt Gott die Schuld für die Terroranschläge, für das Sterben von 3000 Menschen. Zweitens, er schürt Intoleranz und Hass gegen Minderheiten. Ich will nichts beschönigen. Ich mag mit einem Lebensstil, der hier beschrieben wird, auch nicht übereinstimmen. Nur hier wird nach einem Sündenbock gesucht. Hier wird Intoleranz geschürt und das halte ich für bedenklich. Hier, Pat Robertson zum Thema Toleranz. Es heißt, dass man nett sein soll zu den Episkopalen und den Presbyterianern und den Methodisten und diesen und jenen. Unsinn. Ich muss doch nicht nett sein zum Geist des Antichristen. Ein Mann, der sich darum beworben hat, Präsident zu werden. Das ist sehr unamerikanisch. Was ist die Agenda der religiösen Rechten? Und wir sprechen über eine Phase, die besonders 8 Jahre gedauert hat, 2000 bis 2008. Und wie gesagt, eine Möglichkeit ist, dass nach der Zeit von Barack Obama diese Agenda weiter verfolgt wird. Deshalb ist es für uns interessant, sie zu studieren. Nicht nur aus historischem Interesse. Sieg im Kulturkampf, das heißt Besiegung des Säkularismus und Sieg für die christliche Sache. Kontrolle über alle Regierungsstellen und Gerichte. Statt Demokratie, Herrschaft durch einen von Gott bestimmten Regenten. Das ist ja ein guter Gedanke. Das Problem ist, dass fehlerhafte Menschen in diesem Prozess involviert sind. Und das ist dann das Ende der Demokratie. Und wenn das geschehen ist, dann können keine Selbstheilungskräfte der Demokratie mehr wirken und irgendetwas korrigieren. Verkirchlichung des Schulsystems. Sie wollen, dass es keine einzige staatliche Schule mehr gibt, nur noch kirchliche Schulen. Sie wollen ferner die Ausweitung der Todesstrafe. Und da wird es schon recht haarig. Das heißt, Todesstrafe auch für Ehebruch, Prostitution, Homosexualität, und halten Sie sich fest, Gotteslästerung und Irrlehre. Und ich frage Sie, wer bestimmt, was Irrlehre ist? Und Sie wollen letztlich die Zwangschristianisierung Amerikas. Sie wollen Gerichtsurteile im Namen Gottes. Ja, im Jahr 2004 gab es eine Gesetzesvorlage, die allerdings abgeschmettert wurde. Wenn dieses Gesetz durchgekommen wäre, dann hätte das bedeutet, dass wenn ein Richter auf der untersten Ebene der Gerichtsbarkeit sein Urteil im Namen Gottes gesprochen hätte, dann hätte der Verurteilte nicht mehr ein Berufungsgericht anrufen können. Das heißt, dann wäre es einem Richter eines Berufungsgerichts untersagt gewesen, einen Fall anzunehmen, der im Namen Gottes gesprochen war. Das hört sich schon sehr stark nach christlichem Gottesstaat an. Und letztlich wollen sie eine christliche Herrschaft über den Rest der Welt, weil sie das als Voraussetzung dafür sehen, dass Jesus Christus wiederkommen kann. Hier eine Aussage von Pat Robertson über christliche Herrschaft. Er sagt, es ist eindeutig, was Gott sagt. Ich habe dem Menschen die Herrschaft über die Erde gegeben, aber er hat sie verloren. Jetzt möchte ich reife Söhne und Töchter, die in meinem Namen Herrschaft ausüben über die Erde und die Satan, die Unfolgsamen und die Rebellischen unterwerfen. Ich fürchte, ich würde in diese Gruppe gehören. Nimm meine Welt denen weg, die sie ausbeuten und missbrauchen. Herrscht, wie ich herrschen würde. Genau das ist das Wort, was mir so viel Bauchweh bereitet. Herrschen. Wenn ich mir Jesus Christus und das Evangelium angucke, dann sehe ich einen Gott, den Sohn Gottes, der dient, nicht herrscht. Und hier wollen Menschen im Namen Christi herrschen. Für mich passt das nicht so gut zusammen. Hier ein weiterer Kämpfer der religiösen Rechten, George Grant. Er sagt, Christen haben die heilige Verantwortung, das Land für Jesus Christus zu beanspruchen. Es geht uns jedoch um Herrschaft, nicht nur um eine Stimme, nicht nur um Einfluss. Die Eroberung der Welt, das ist es, wozu Christus uns den Auftrag gegeben hat. Wir müssen die Welt mit der Macht des Evangeliums gewinnen. Daher besteht der Hauptzweck christlicher Politik in der Eroberung des Landes, der Eroberung von Menschen, Familien, Institutionen, Verwaltungen, Gerichten und Regierungen für das Reich Christi. Das ist das, was mir wirklich Probleme bereitet. Wenn ich Jesus im Garten Gethsemane sehe, wie er verhaftet wird von den römischen Soldaten und der Petrus zum Schwert greift, sagt Jesus, ich hätte eine Armee von Engeln aus dem Himmel rufen können. Wir brauchen kein Schwert. Wir haben ein Reich, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Es ist von einer anderen Qualität. Und das ist hier ganz anders. Hier der Journalist John F. Sugg schreibt über den Dominionismus, Dominion-Herrschaftstheologie. Das heißt, das ist innerhalb der religiösen Rechten, die in der Republikanischen Partei unter George Bush das Sagen hatte, wiederum ein extremer Flügel, der diese Herrschaftstheologie besonders betonte. Er schreibt, Herrschaftstheologen predigten, dass es die Aufgabe der Christen sei, die Welt zu erobern und ihr eine biblische Herrschaft aufzuzwingen. Christus würde nicht wiederkommen, bis nicht die Kirche die Herrschaft über alle Regierungen und Einrichtungen der Welt übernommen hätte. Während dieser 8 Jahre unter George Bush haben wir eine Veränderung der Demokratie erlebt. Und ich hätte Zeit, über viele dieser Facetten zu sprechen. Ich erwähnte bereits die Moral Majority, das waren die 80er Jahre. Dann kam die Christian Coalition, das waren die 90er Jahre. Parlamentarische Manipulationen. Ja, man hat die politisch Interessierten in den 100, inzwischen am Ende 140.000 Ortsgemeinden geschult, wie sie in die Parteiversammlung und in die Kreisrats- und Ortsrats-, Beiratssitzungen hineingehen können, um Politik zu machen. Und wenn sie zum Teil, haben sie so gearbeitet, wenn sie nicht die Mehrheit hatten, um die Agenda zu bestimmen und die Kandidaten zu wählen, dann haben sie durch zum Teil ja zeitverschwenderische Wortbeiträge einfach Zeit totgeschlagen, teilweise bis nach Mitternacht. Und wenn die vernünftigeren Leute dann gesagt haben, das ist mir zu verrückt, ich gehe nach Hause, ich muss morgen wieder arbeiten. Und wenn dann die konservativen, geschulten, politisch geschulten Christen zurückblieben, dann haben sie, weil sie die Mehrheit hatten, dann die Agenda geändert und sich gegenseitig in Position der Macht gewählt. Und das passierte mehr oder weniger im ganzen Land. Und so kam im Laufe der Zeit über die Republikanische Partei als Vehikel, kamen diese Kräfte immer mehr nach oben, bis schließlich auch im Kongress 130 Personen sich als wiedergeborene evangelikale Christen bezeichneten. Und der Präsident natürlich auch. Heute ist es vor allem James Dobson, der stärkste Befürworter der Aufhebung der Trennung von Staat und Kirche ist. James Dobson ist ein überaus sympathischer und vernünftiger Mann, der gute Bücher geschrieben hat, ein Kinderpsychologe. Ja, ich weiß, dass viele von Ihnen wahrscheinlich seine Bücher schätzen. Er ist ein gemäßigter Mann, der keine radikale Agenda hat, gar keine Frage, aber an einem Punkt ist er blind, wenn es um die Trennung von Staat und Kirche geht. Er versteht nicht, dass die Aufhebung dieser Trennung das Ende der Religionsfreiheit bedeuten würde. Okay, katholische Kräfte hinter den Kulissen habe ich bereits erwähnt und den Council for National Policy sollte ich auch erwähnt, eine Organisation, die im Geheimen arbeitet, aber die hochkalibrig besetzt ist und die hinter den Kulissen für die Republikaner Politik macht. Dominionismus und Rekonstruktionismus. Darüber sollten wir noch ein paar Worte verlieren. Denn es fiel mir auf, dass während dieser Zeit, als ich an dem Buch über Amerika saß, diese extreme Position am rechten Rand immer mehr mehrheitsfähig wurde. Das Alte Testament dient häufig als Maßstab für politisches Handeln. Man neigt dazu, eine buchstäbliche Auslegung der Bibel zu vertreten. Man sieht Prophetie häufig als göttliche Aufforderung, nicht als Information über das, was sein wird. Und man möchte eine Ausweitung der Todesstrafe, das erwähnte ich bereits, und zwar nach alttestamentlichem Vorbild, also Todesstrafe durch Steinigung, durch Scheiterhaufen und durch das Schwert. Die Bewegung hat zumindest während der George Bush-Jahre stark an Mitgliedern zugenommen. Hier noch eine Aussage von Paul Weyrich. Wir sind anders als frühere Generationen von Konservativen. Wir arbeiten nicht mehr daran, den Status quo zu erhalten. Wir sind Radikale, die darauf hinarbeiten, die gegenwärtige Machtstruktur dieses Landes umzustürzen. Und sein Ghostwriter Eric Hubeck, auch er hat das Recht, seinen Namen falsch auszusprechen, schreibt: Wir wollen die bestehenden Institutionen nicht reformieren. Wir wollen sie nur schwächen und letztendlich zerstören. Also wenn das hier jemand sagen würde, ich glaube, dann würde der Verfassungsschutz so fehlerhaft er sein mag, an unsere Tür klopfen und uns zu einem Gespräch einladen. Jetzt zu der wichtigen Frage. Wenn wir das sehen, wie hier eine Gruppe von Menschen, die gläubig ist, die an Jesus Christus glaubt, die an die Bibel glaubt, die das Richtige will, wie kann es sein, dass diese Menschen in einen gefährlichen Kurs gekommen sind, einen gefährlichen Weg eingeschlagen haben? Warum tun gute Menschen mit den besten Absichten am Ende das Falsche? Meine Antwort ist, weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Denken wir nur an die Geschichte des Christentums. Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Inquisition. Millionen von Menschen wurden unmittelbar oder mittelbar von religiösen Menschen umgebracht. Wie tragisch! Wie kommt das? Ich war früher Dozent für Kirchengeschichte und dann habe ich gerne diesen Satz gesagt. Die meisten Menschen wurden nicht umgebracht, weil böse Menschen versucht haben, andere Menschen zu zwingen, auch böse zu sein, sondern weil gute Menschen in Anführungsstrichen versucht haben, andere Menschen zu zwingen, auch gut zu sein. Das ist das Problem. Nicht das Gutsein ist das Problem, das Zwingen ist das Problem. Vor einigen Monaten hatte der Spiegel diese Titelgeschichte: Gott ist an allem schuld. Der Kreuzzug der neuen Atheisten. Das ist tatsächlich auch die Meinung vieler Menschen in unserer Gesellschaft. Gott ist schuld an allem. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen angelsächsischen Versicherungsvertrag gesehen haben. Da steht im Kleingedruckten, dass der Versicherungsschutz erlischt, wenn ein Akt Gottes vorliegt. Im Deutschen verschleiern wir das etwas. Wir sprechen von der höheren Gewalt. Da kann man sich dann den Zufall oder das Schicksal oder Gott drunter vorstellen. Aber im Angelsächsischen spricht man direkt von Gott. Wenn irgendwo eine richtig große Katastrophe passiert, wenn Tausende von Menschen sterben, wer war das? Das war Gott. Gott ist an allem schuld. Wie tragisch, wie kommt das? Meine These ist, das hängt mit der Hölle zusammen. Wenn Menschen glauben, dass Gott die Ungläubigen am Ende der Zeit nicht nur vernichtet mit Feuer, wie die Bibel sagt, sondern seine wunderwirkenden und lebensspendenden Kräfte einsetzt, um die Menschen, die schon genug leiden, künstlich am Leben zu erhalten, damit sie ein Maximum an Schmerzen erleiden und das nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern für immer und ewig. Wenn ich an einen solchen Gott glaube, wie wirkt sich das auf mich aus? 77% aller Amerikaner glauben an die Hölle. Ja, 93% glauben an Gott. 77% glauben an die Hölle. An was für einen Gott glauben sie? Wir werden wie der Gott, den wir verehren. Stimmt das? Das färbt doch ab. Wenn ich an den barmherzigen, gütigen, liebevollen, geduldigen, vergebungsbereiten Jesus Christus glaube, werde ich ihm dann nicht idealerweise jeden Tag etwas ähnlicher? Werde ich dann nicht auch mit meinen Mitmenschen so umgehen, wie er mit mir umgeht? Wenn das stimmt, wie werde ich dann, wenn ich an den größten Folterer aller Zeiten glaube? An einen Höllengott? Färbt das nicht auch ab? Kann es nicht sein, dass viele Menschen, die an diesen Gott glauben, diesem Gott ein wenig unter die Arme greifen wollen, wenn es darum geht, das Endgericht schon etwas früher zu vollstrecken? Das ist das, glaube ich, wo der Hase begraben liegt. Und genauso erkläre ich mir auch, dass ausgerechnet in den Bundesstaaten, in denen die meisten Christen sind, in den USA, auch die meisten Menschen hingerichtet werden. Wo ist das Konzept von Vergebung, von Geduld, von Neuanfang, von Barmherzigkeit? In diesem Zusammenhang muss ich auf die Rebellion des Luzifer zu sprechen kommen. Ich glaube, darüber haben Sie schon gesprochen. Es ist mein Lieblingsthema, es ist mein Dauerthema. Niemand, der mit mir mehr als eine halbe Stunde zusammen ist, im Auto, im Flugzeug oder wo auch immer, kommt davon, ohne die Geschichte gehört zu haben. Es war einmal, sagt die Bibel, ein vollkommenes Universum. Die Wesen, die in diesem Universum lebten, dienten Gott aus innerster Begeisterung, aus Freude, aus Liebe, weil sie diesen Gott so großartig fanden. Doch dann gab es einen Engel, einen Engelsfürsten, der am Thron Gottes Dienst tat. Sein Name Luzifer, Lichtträger. Besonders intelligent, besonders gut aussehend. Wahrscheinlich stieg ihm sein gutes Aussehen und seine Intelligenz zu Kopfe. Er zettelte eine Rebellion gegen Gott an. Er beschuldigte Gott, ein ungerechtes Gesetz zu haben. Er beschuldigte Gott, ein Tyrann zu sein. Unglücklicherweise schaffte er es, dass ein Drittel aller Engel sich auf seine Seite schlug. Da war Krieg im Himmel. Was hätte Gott in dieser Situation tun sollen? Gott hätte mit seiner Allmacht Luzifer und die rebellischen Engel sofort vernichten können. Er war stärker und er hätte auch die moralische Rechtfertigung gehabt. Das stimmte ja nicht, was er gesagt hat. Gott war kein Tyrann. Aber hätte Gott in dieser Situation mit dieser Methode das Problem aus der Welt oder aus dem Universum geschafft? Was wäre denn die Folge gewesen? Hätte Gott Luzifer und seine dämonischen, seine rebellischen Engel sofort vernichtet, hätte das nicht nach einer Vertuschungsaktion ausgesehen? Wäre das nicht gerade eine Bestätigung für die Behauptung gewesen, er sei ein Tyrann? Ist das nicht die Methode eines Tyrannen? Opposition, Kopf ab, Problem gelöst. Und hätten die noch loyalen Engel von da an nicht Gott aus Angst gedient und nicht mehr aus innerster Begeisterung und Freude? Und wir wissen, ein Dienst aus Angst schafft die Gesinnung eines Rebellen. Wir können eine gewisse Zeit lang den Mund halten, buckeln und das tun, was der Tyrann da oben will. Haben wir in Osteuropa gesehen, in den Diktaturen dieser Welt. Aber irgendwann hätten wir gesagt, ich will frei sein, der da oben muss weg. Und eine neue Rebellion hätte gestartet. Also Gott wusste, so kann man das Problem nicht aus der Welt schaffen. Jemand hat mal ein sehr schönes Sprichwort verwendet, um die Außenpolitik Amerikas unter George Bush zu charakterisieren. Das ist im Moment mein Lieblingssprichwort. Das heißt, wenn man einen Hammer hat, fangen alle Probleme an auszusehen wie Nägel. Wissen Sie, was ich meine? Somalia, ich glaube, das ist ein Nagel. Wumms. Irak, Afghanistan, ich glaube, das sind Nägel. Wumms, wumms. Das heißt, wenn man die Macht hat, ist die Versuchung groß, jedes Problem mit der Macht zu lösen. Zum Beispiel mit militärischer Hardware. Aber Gott hat gesehen, das funktioniert an dieser Stelle nicht. Und was hat Gott getan? Und dafür bewundere ich Gott. Er hat gesagt, ich respektiere die freie Entscheidung meiner geschaffenen Wesen. Wie in einem rechtsstaatlichen Prozess müssen die Fakten auf den Tisch und jeder kann zugucken, alles ist transparent und jeder muss selbst entscheiden, wer Recht hat. Luzifer mit seiner Anschuldigung, ich sei ein Tyrann, oder ich, der ich behaupte, ich bin liebevoll, fair und gerecht. Und so hat Gott Luzifer, der dann Satan genannt wurde oder Teufel, und seine rebellischen Engel, die dann Dämonen genannt wurden, eine Zeit lang leben lassen. Bis zum heutigen Tag. Luzifer zog umher und versuchte, andere Welten für seine Rebellion zu gewinnen. Es gelang ihm nicht. In dieser Situation schuf Gott gerade einen neuen Planeten, der hieß Erde. Und auch hier versuchte Luzifer, Anhänger für seine Rebellion zu finden. Und er war erfolgreich. Und die Menschheit, damals bestehend aus zwei Personen, Adam und Eva, schlossen sich freiwillig, weil sie verführt wurden, der Rebellion Luzifers an. Und seitdem haben wir das Problem auf diesem Planeten. Und Gott hat gesagt, jetzt ist genug, jetzt seid ihr zu einem Schauspiel geworden. Und seitdem ist dieser Kampf in Gange, mehr oder weniger hinter den Kulissen. Das Problem ist, dass dieser Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Christus und Satan, mit sehr unterschiedlichen Waffen oder Methoden gekämpft wird. Luzifer oder Satan arbeitet mit der Methode von Zwang, Gewalt, Manipulation, um uns zu vernichten. Gott arbeitet ganz im Gegensatz dazu nur mit der Methode der offenen Beweisführung. Und der größte Beweis, den er vorgelegt hat, ist, er wurde Mensch in Jesus Christus. Jetzt eile ich mir selbst voraus. Gott hätte uns ja von Anfang an mit einem Chip im Kopf schaffen können, oder? Er hätte uns doch von Anfang an zu loyalen Menschen programmieren können. Wir hätten niemals eine einzige Sünde begangen, niemals gegen Gott rebelliert. So ein kleiner Chip im Kopf, Problem gelöst. Und wo er schon gerade dabei war, hätte er vielleicht auch noch so eine kleine Jubelfunktion mit reinprogrammieren können. Immer wenn Gott vorbeigeht, Halleluja, wir lieben dich. Halleluja, wir lieben dich. Nur was wäre das wert? Hätte Luzifer dann nicht recht gehabt? Das Problem ist, Liebe lässt sich nicht erzwingen. Liebe zählt nur, wenn sie freiwillig gegeben ist. Ich kenne einen großen Theologieprofessor, lebt in Kalifornien, inzwischen im Ruhestand. Kurz vor seinem Ruhestand habe ich ihn kennengelernt. Wenn der mit seinen Studenten, seinen männlichen Studenten über dieses Thema sprach, hat er immer gesagt, stellt euch vor, ihr verliebt euch in ein Mädchen auf dem Campus. Wollt sie gerne heiraten, aber dieses Mädchen erwidert eure Gefühle nicht. Jetzt setzt ihr euch hin und schreibt einen Liebesbrief. Geliebte sowieso, ich hab dich so schrecklich gern und ich möchte dich gerne heiraten. Und wenn du nicht willig bist, dann suche ich dich heim und dann foltere ich dich auf die schlimmste Weise, die mir nur einfällt, dein dich liebender Franz Emil. Und dann sagt Professor Maxwell Graham, Maxwell heißt er, dann wird sie bestimmt zurückschreiben, geliebter Franz Emil, bisher konnte ich dich nicht ausstehen, bisher habe ich dich als einen Kotzbrocken angesehen vielleicht oder so. Aber jetzt durch diesen Brief hast du mich überzeugt, jetzt liebe ich dich auch und jetzt werden wir bestimmt ein Leben lang sehr glücklich miteinander sein. Das ist grotesk, das geht nicht, so funktioniert das nicht, aber wie viele Menschen unterstellen Gott, dass er sagt, liebt mich oder ich folter euch? Das geht nicht. Liebe, Vertrauen, Freundschaft kann man nur freiwillig geben. Ich kann mich nur so verhalten, dass ich möglicherweise die Liebe und das Vertrauen und die Freundschaft eines Menschen gewinne. Aber selbst wenn das nicht so ist, muss ich zurücktreten und das respektieren. Gottes größter Beweis für seine Liebe und Vertrauenswürdigkeit war, er wurde Mensch in Jesus Christus und lebte unter uns. Er zeigte uns die Liebe Gottes. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Was fragt ihr mich? Zeig uns den Vater. Ihr kennt doch mich. Jetzt wisst ihr, wie Gott ist. Er ist sogar am Kreuz für uns gestorben, aus Liebe. Und er hofft, dass wir aus freien Stücken, weil wir die Beweisstücke betrachten, uns für ihn entscheiden. Es gibt eine interessante Geschichte im ersten Buch Könige. Es geht um den Propheten Elia. Elia hatte gerade dramatische Erfahrungen mit Gott gemacht. Berg Karmel, Feuer, Wasser, Regen. Er war geflohen, um sein Leben gelaufen. Er saß jetzt in einer Höhle. Er hatte ein typisches Burnout-Problem. Er wollte nicht mehr leben. Und in dieser Situation, so verstehe ich diese Passage, kommt Gott wie ein gütiger Freund und Vater zu ihm und sagt, guck mal, bevor du Gefahr läufst, ein falsches Bild von mir zu bekommen, werde ich dir mal zeigen, wie ich wirklich bin. Lesen Sie mit mir 1. Könige 19. Da heißt es, der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Ist das nicht interessant? Ja, ist Gott denn nicht dieser allmächtige Herr, der die Planeten auf seiner Bahn hält? Ein Herr über Feuer und Sturm und Erdbeben? Natürlich ist er das. Er ist der Schöpfer. Nur wenn er sich mit uns unterhalten will, dann macht er sich klein. Deshalb ist auch Jesus nicht als Gott oder als Halbgott oder als Superman auf die Welt gekommen, sondern als Durchschnittsmensch, als Zimmermann, vor dem niemand Angst haben musste. Denn Angst betäubt uns. Angst verleitet uns dazu, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wie viele Menschen haben sich im Krieg aus Angst für Gott entschieden und ihm alle möglichen Versprechen gemacht, die sie hinterher nicht gehalten haben? Angst ist kein guter Ratgeber, wenn es um tragfähige Entscheidungen geht. Und das wusste Gott. Deshalb kommt er in diesem sanften, stillen Sausen zu uns. Als ich ein Teenager war und gläubig wurde, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, habe ich so manches Mal im Gras gelegen und in den Himmel geguckt. Und der war meistens grau. Also, ja, Sie wissen vielleicht, wenn die Sonne schien, hat man gesagt, die Sonne scheint, wo? Ja, also, es war meistens grauer Himmel. Aber ich habe in den Himmel geguckt und habe mit Gott gehadert. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du willst, dass alle Menschen gerettet werden und wenn die Voraussetzung dafür ist, dass alle Menschen an dich glauben. Warum erscheinst du dann nicht einfach überlebensgroß am Himmel und sagst, da bin ich, es gibt mich wirklich, glaubt an mich. Haben Sie es auch schon mal gedacht? Wie viele Menschen würden an Gott glauben, wenn er das täte? Alle. Wie viele Menschen würden auf die Knie gehen vor Gott? Alle. Aber nicht freiwillig. Sie würden auf die Knie gehen, weil ihnen die Knie so sehr schlottern würden, dass sie gar nicht mehr anders könnten. Sie würden aus Angst an Gott glauben. Und wie gesagt, ein Dienst aus Angst schafft die Gesinnung eines Rebellen. Das kann nicht Gottes Absicht sein. Und als ich den großen Kampf, die Rebellion des Luzifer verstanden habe, habe ich verstanden, warum Gott sich nicht einfach überlebensgroß am Himmel zeigt. In Silver Spring, Maryland, am Stadtrand von Washington D.C. gibt es vor einem christlichen Buchgeschäft eine lebensgroße Statue, die zeigt, wie Jesus dem Petrus die Füße wäscht. Aber wir wissen, auch er hat auch Judas die Füße gewaschen. Ich meine, lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Da kommt der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer dieses Planeten, aus dem Himmel herab zu uns auf die Erde, als Durchschnittsmensch. Und nicht nur das, er geht auf die Knie und wäscht seinen Jüngern, sündigen, unvollkommenen Menschen, die schmutzigen Füße. Wow, was für ein Gott. Wenn ich an den Gott denke, dann möchte ich auf die Knie gehen, weil ich den bewundere. Nicht, weil ich Angst habe vor ihm. Nicht, weil mir die Knie so sehr schlottern, sondern weil ich diesen Gott bewundere. Und ich möchte diesem Gott nacheifern, indem ich auch meinen Mitmenschen diene und nicht über sie herrsche. Wir haben über Amerika gesprochen, Amerika in der Prophetie. Wie Amerika eine schlimme Veränderung durchmachen wird. Und wenn wir uns näher mit der christlichen Politik in Amerika unter George Bush beschäftigen, dann sehen wir, wie hier diese vorhergesagten Dinge anfangen zu geschehen. Es tut mir in der Seele weh, das mitzuerleben. Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass hier gläubige Menschen, die das Richtige wollen, am Ende das Falsche tun. Warum? Meine Erklärung ist, sie haben ein falsches Gottesbild. Sie glauben an einen Gott der Macht, der Gott, der zwingt, ein Gott, der herrscht, nicht an einen Gott, der dient. Mit diesem Gott möchte ich gerne eine ganze Ewigkeit verbringen, weil ich weiß, ich werde nie Angst haben müssen vor ihm. Mit diesem Gott möchte ich gern eine Ewigkeit verbringen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wer von Ihnen möchte auch mit diesem Gott eine Ewigkeit verbringen? Darf ich mal Ihre Hände sehen? Ich danke Ihnen. Wollen wir noch zusammen beten zu diesem Gott? Darf ich Sie bitten, aufzustehen? Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dich uns in Jesus Christus offenbart hast, dass wir wissen dürfen, wie du bist, dass du geduldig bist, dass du liebevoll bist, dass du vergebungsbereit bist. Wir danken dir für dein Wort, das wahrhaftig ist, das zuverlässig ist, das uns so viele Informationen gibt für unser Leben, für die Zukunft. Herr, bleibe du bei uns, halte du uns an deiner treuen Vaterhand. Lass du uns die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir in allen Lagen dir nachfolgen und dir treu bleiben. Amen.